Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
So, ihr Lieben, sechste Folge des Sky Sport Podcasts über den ersten FC Köln, Geschichten vom Geißbockheim, und in dieser sechsten Folge sind wir wirklich brandaktuell unterwegs, denn das Spiel des FC gegen Leipzig ist gerade erst vorbei. Und schon nehmen wir auf, also am Sonntagabend tatsächlich. Und das heute in Zweierbesetzung, denn der liebe Kollege Marlon Illbacher ist in New York. Unter anderem eben auch für Sky, hat da die New York Knicks begleiten dürfen, hat da ein Interview geführt und so weiter und so fort. Also auf anderem Terrain unterwegs, der gute Kollege. Und deswegen heute nicht zugegen, nächste Woche aber wieder, und in seiner Abwesenheit machen wir beide das jetzt. Und zwar Markus Babbel und ich, für alle, die jetzt gerade uns nicht sehen, sondern nur hören. Markus Babbel ist heute geschätzter Gast im FC-Podcast. Und zunächst mal hallo.
Lieber Cedric, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin mal sehr gespannt, was du alles über den ersten FC Köln mich fragen wirst.
Ja, denn viele denken jetzt, warte mal ganz kurz, Markus Babbel und der erste FC Köln, wo steht denn da die Verbindung? Also, was man, glaube ich, sagen darf, ist, dass du etliche Male gegen den FC gespielt hast, beim ersten FC Köln, ich glaube damals noch im Müngersdorfer Stadion, ne, zu deiner Zeit beim legendären FC Bayern, und du bist natürlich auch, das wissen natürlich auch die geneigten Fußballfreunde, als vereinsunabhängiger Experte unterwegs für RAN-Sat.1.
Ich kenne den ersten FC Köln, ja.
Pro7.
Ja, RAN-Sat.1, Pro7.
Ja.
Ich kenne den ersten FC Köln sehr, sehr gut und leider nicht mit den besten Erinnerungen, weil ich musste öfters mal gegen Toni Polster spielen. Und das war zu meiner Anfangszeit, als ich noch ein bisschen jüngerer Spieler war. Und er hat, glaube ich, dreimal gegen mich gespielt und hat 7 Tore geschossen. Und er hatte eine Art an sich, die heute zwar für mich auch ein Schmunzeln übers Gesicht laufen lässt, aber damals, ich habe auf den gekotzt. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil der hat Psychoterror mit mir betrieben.
Was hat er gemacht?
Er ist nicht viel gelaufen. Er war kein Laufwunder. Also, und das war immer für mich die schwierigsten Gegenspieler, die nicht viel gelaufen sind. Er ist, glaube ich, 3 Kilometer in 90 Minuten gelaufen, aber hat dich zugetextet vom Allerfeinsten mit seinem Wiener Schmäh. Und als er den ersten reingepatscht hat, hat er gesagt, Markus, das war nicht dein Fehler. Da kannst du jetzt nichts dafür. Und nach dem zweiten hat er halt dann gesagt, ja, Markus, da hast du jetzt nicht gut ausgeschaut. Also das war schon viel zum Lernen, habe ich bei ihm, auf einer sehr schmerzhaften Art habe ich viel lernen dürfen, und deswegen habe ich Köln nicht ganz so gut abgespeichert.
Aber so wie du das beschreibst, war das ja Trash-Talk der noch charmanten Art.
Aber ganz charmant, und nein, Toni ist Weltklasse-Typ, also du lachst ja Tränen mit ihm, und ich habe vor einem halben Jahr habe ich mal wieder getroffen, und ich sag's dir, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich so lachen musste, weil wenn der seinen Wiener Schmäh auspackt, das berührt einfach mein Herz. Aber wie gesagt, das sind so Anekdoten aus der alten Zeit. Der hat mich nicht beschimpft, sondern ganz im Gegenteil, der wollte eigentlich immer was Nettes sagen und hat das Ganze nicht besser gemacht, sondern nur noch schlimmer.
Ja. Toni Doppelpack, du hast dadurch gelernt, hast du gesagt, und natürlich irgendwie auch der erste FC Köln, vielleicht auch durch ihn so ein Stück weit in deinem Kopf mit drin. Du verfolgst die Spiele. Du hast auch heute dir wieder über die volle Länge das Spiel gegen Leipzig angesehen. Du hast auch das ein oder andere Trikot vom FC, habe ich gesehen. Also insofern, da gibt es schon die ein oder andere Verbindung. Und du bist ja nicht nur als vereinsunabhängiger Experte zum Beispiel bei RAN-Sat.1, sondern eben auch im Doppelpass beispielsweise bei den Kollegen von Sport1. Du bist bei Sky 90 in der Expertenrunde immer mal wieder. Also insofern, du hast schon die ganze Bundesliga im Blick und das jedes Wochenende.
Ja, erstens freut es mich, dass der erste Köln wieder zurück ist, weil das ist einfach ein Verein, der in die Bundesliga gehört, mit dieser Power, mit dieser Wucht, mit dieser Stadt im Rücken. Das macht dann einfach nur Spaß, sie zu verfolgen. Und ich habe so das Gefühl, es geht Gott sei Dank wieder in die richtige Richtung. Ja, es waren ja doch auch sehr, sehr dunkle Zeiten da, wo man nicht genau wusste, boah, wird das so ein HSV 2, ja, der dann auf einmal da 4, 5, 6 Jahre in der zweiten Liga festhängt, oder schaffen sie es dann eben auch gleich wieder hoch? Und Gott sei Dank, sie haben es geschafft. Und Und das, was sie jetzt für mich auf die Beine gestellt hat, das gibt wirklich Grund zur Hoffnung. Ja. Auch wenn man heute verloren hat, ja, aber die Art und Weise, wie sie dagegen gehalten hat, gegen eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga, ja, die ganz andere Möglichkeiten hat wie der FC, aber die Art und Weise, wie die Jungs dagegen halten, wie sie fighten, wie sie füreinander da sind, das gibt wirklich große Hoffnung, das gibt großen Mut für die nächsten Spiele, weil ich dann schon auch der Überzeugung bin, wenn sie das in einer Regelmäßigkeit auf den Platz bekommen, dann werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Ja, ja, und deswegen lass uns direkt mal über das Aktuelle reden, über das Spiel gegen RB Leipzig. Du hast es angesprochen, der FC mal wieder mit einer tollen Leistung, fand ich auch. Also unentschieden wäre, glaube ich, verdient gewesen, auch gemessen an den Chancen. Da gab es ja diese Szene, dieser tolle Weitschuss, wo am Ende Baumgartner mit der Hand klärt und das ganze Stadion und ich auch dachten, jetzt gibt's logischerweise spätestens nach VAR-Check durch Frank Willenburg den Elfmeter. Den gab es dann aber nicht, weil dann in der Situation vorher irgendwie eine Abseitsposition vorlag. Also, und das war auch eine wirklich marginal, ich sage immer, Abseits ist Abseits. Ne? Also das musste dann schon pfeifen. Du kannst ja nicht sagen, oh, das war so knapp, das kannst du nicht pfeifen, weil dann ist immer die Frage, ja, wo setzt du denn die Grenze? Also das ist dann schon okay. Aber es ist natürlich dann auch so, dass du so ein Stück weit am Ende das Matchglück einfach nicht hast. So. Und dann ist eine Mannschaft wie Leipzig da, die über mehr Mittel verfügt, die in der Tabelle oben steht, die auch eher um die Champions League spielt, als in anderen Tabellenregionen unterwegs zu sein. Und da brauchst du eben auch mal so ein bisschen Matchglück. Und wenn du das nicht hast, dann stehst du am Ende wieder mit 0 Punkten da. Aber die Leistung an sich war sehr, 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 sehr reif fast schon auch.
Ja, absolut. Es ist nicht das erste Mal, dass sie gegen eine Top-Mannschaft wirklich gut dagegenhalten. Ja, es ist das fällt schon wirklich auf. Die können sich da in so ein Spiel, wo man denkt, ja, da gibt's einen klaren Favoriten und du bist so der Außenseiter, da können sie es schaffen, sehr, sehr oft da wirklich auf Augenhöhe zu kommen. Ja, und das ist wird dann der nächste Step sein. Ja, jetzt musst du erstmal schauen, dass du die Klasse hältst. Da habe ich wirklich ein gutes Gefühl beim 1. FC Köln, weil ich schon finde, dass du auch in der Breite gut aufgestellt bist. Ja, wenn du überlegst, wer alles fehlt, wer verletzungsbedingt nicht dabei ist, da sind schon noch ein paar wichtige Spieler, die nicht zur Verfügung stehen. Und trotzdem hast du nicht das Gefühl, da ist ein Bruch da. Ja, das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das ist für mich der nächste Entwicklungsschritt, ja, dass du dann nicht nur auf Augenhöhe spielst, sondern dass du es dann eben auch schaffst, dann dieses, wie du sagst, dieses Quäntchen Glück auf deine Seite zu ziehen. Und weil auch gegen die Bayern, ja, da haben sie eine tolle Leistung abgerufen, aber es hat nicht ganz gereicht, weil dann die individuelle Qualität natürlich vom Gegner, eben auch heute, ja, da sind natürlich schon ein paar Raketen auf dem Platz gewesen bei Leipzig, die sich dann trotzdem noch durchsetzen können. Ja, aber das ist dann der nächste Entwicklungsschritt. Wichtig ist für mich zu sehen, dass sie finde ich, einen sehr ausgewogenen Kader zusammengestellt haben, mit eben aber auch individuell einzelnen Spielern, die den Unterschied ausmachen können. Und da finde ich, da ist der FC Köln auf einem sehr, sehr guten Weg. Und lass die Leute da mal ein bisschen in Ruhe arbeiten. Dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es genau da wieder hingeht, wo der erste FC Köln auch hingehört, eben ins erstmal gesicherte Mittelfeld und dann aber eben auch den Anspruch zu haben und den Ehrgeiz auch zu haben, irgendwann dann auch wieder ja oben anzugreifen, weil mit der Power und der Energie, was dieser Verein hat, sehe ich das definitiv als realistisch.
Ja, und auch die Zahlen, Daten, Fakten zeigen, dass es eben ein absolutes Spiel auf Augenhöhe war. 4:3 Schüsse aufs Tor für Leipzig. Die Laufleistung wiederum spricht für den ersten FC Köln. Knapp 3 Kilometer mehr gelaufen als der Gast aus Leipzig. Ja, am Ende eben das Matchglück für Leipzig. Diese entscheidende Szene haben wir da angesprochen mit dem Handspiel vom Baumgartner, das keine Konsequenzen aufgrund minimaler Abseitsposition hatte. Ansonsten eben auch Baumgartner einfach ja der Spieler des Spiels mit 2 Toren. Gerade das 2. Tor war sehr straight, sehr schön gemacht. Und das sind eben die Dinge, die dann den Unterschied machen. Aber was das Kollektiv angeht, der FC, wirklich mit einem Achtungszeichen. Ich glaube, das haben wir jetzt sehr gut rausgearbeitet. Und deswegen lass uns doch gerne mal auf den Kader schauen. Denn so ein paar Spieler hast du jetzt auch gerade in letzter Zeit ein bisschen intensiver verfolgt. Du warst zum Beispiel, für die, die es nicht wissen, im letzten Sommer Experte für RAN bei der U21-Europameisterschaft und hast zum Beispiel Erik Martel auf und neben dem Feld erlebt und andere eben auch aus der Nähe, wo du sagst, okay, komm, da ist Potenzial. Deswegen nimm gerne mal den Kader so ein Stück weit auseinander und deine Einschätzung dazu wird uns sehr interessieren.
Ja gut, ich habe ja gerade den Kader da, wie er heute gespielt hat, vor mir. Und dann, man sagt ja immer so, du brauchst so eine Achse. Ja? Und ich finde, du hast sie eben in Köln. Ja? Und wenn ich mir nur das Spiel heute anschaue, mit Schwäbe hast du für mich einen überdurchschnittlichen Bundesliga-Torwart, den ich schon sehr, sehr lange verfolge und ich eine sehr hohe Meinung von ihm habe, weil er wirklich über Jahre hinweg jetzt einfach konstant gute Leistungen bringt. Und das wirklich ein toller Torwart. Und du brauchst eben auch als Aufsteiger, du brauchst diesen Rückhalt. Und den hast du mit Marvin Schwäbe.
Ja? Kurz dazwischen gegrätscht, hatten wir nämlich in der letzten Folge das Thema, wäre Marvin Schwäbe als dritter Mann beispielsweise für den Sommer, für die DFB-Elf, denkbar für dich?
Also ich hätte keine Bauchschmerzen, wenn er mitgehen würde, also weil ich weiß, was ich habe mit ihm. Ja, das ist ein ganz ruhiger, sachlicher Torhüter, der es immer wieder schafft, auch über sich hinauszuwachsen. Das ist ja auch wichtig, nicht nur seinen Job zu machen, sondern eben auch Spiele dabei zu haben, wo du deiner Mannschaft dann eben auch den Punkt oder die Punkte rettest. Dazu ist er immer in der Lage, macht wenig Fehler. Ja, und das ist wirklich über diese Vielzahl an Spielen, wo er jetzt schon von den ersten FC Köln abgeliefert hat, auch unter dieser Drucksituation, wo der 1. FC Köln auch schon stand. Ja, du musst aufsteigen. Ja, und er bringt seine Leistung und das ist wirklich grandios und hat auch ein Top-Talent mehr oder weniger verdrängt mit Jonas Urbich. Ja, der hat dann den Weg nach München angetreten, weil er gemerkt hat, hoppala, mit dem Schwäbe, da habe ich einen Konkurrenten, da komme ich nicht vorbei, der gibt der Mannschaft viel mehr Sicherheit, der gibt ihr viel mehr Ruhe, was sie in dem Moment brauchte. Wir brauchen über Jonas Urbich nicht zu diskutieren. Das ist ein großartiger Torhüter, Torhüter-Talent. Aber in der Phase, wo der 1. FC Köln eben auch war, brauchtest du eben aber auch diese Erfahrung, diese Ruhe, was er auch ausstrahlt. Und vor allen Dingen, wenn es drauf ankam, dann eben auch den Rückhalt. Das hat er alles. Ja, und dann gehe ich weiter, diese Achse. Dann hast du mit Martel, der heute in der Dreierkette in der Mitte gespielt hat. Ja, ich habe mir etwas kennenlernen dürfen in Bratislava, in der Slowakei, und das ist ein blitzsauberer Junge. Also der ist so klar in der Birne. Ich bin sehr gespannt, was er machen wird, ja, ob er bleibt oder ob er sich für was Höheres denkt, da zu sein. Das wird spannend zu sein, aber wichtig ist, er bringt seine Leistung. Ja, und es ist er kann so ein Aggressivleader sein. Ja. Er hat eine sehr, sehr gute Zweikampfführung, er ist laufstark. Klar, fußballerisch kann er sich noch weiterentwickeln, hat er sich schon wirklich positiv gut entwickelt, aber da glaube ich, ist noch Luft nach oben. Falls er wieder auf der Doppel-6 spielen sollte, finde ich, passt es immer ganz gut, wenn du vielleicht noch einen spielstärkeren Mann daneben hast, der vielleicht die Abwehrarbeit nicht ganz so ernst nimmt, weil dafür ist dann der Erik da, der putzt da alles weg. Also der ist wirklich, der macht Spaß, der Junge. Ja. Und
da vielleicht nochmal ganz kurz nachgehakt, würdest du ihm empfehlen, noch in Köln zu bleiben? Weil du gerade gesagt hast, vielleicht denkt er auch, er wäre für höhere Aufgaben bestimmt. Klang jetzt so ein bisschen so, als wenn du sagen wollen würdest, naja gut, vielleicht ein Jahr in Köln täte ihm noch ganz gut.
Also ich würde es ihm raten.
Ja, 23 Jahre jung.
Ich wollte gerade sagen, du brauchst schon auch eine gewisse, also es kommt immer darauf an, wo will er hin? Will er in der Bundesliga bleiben, nur zum größeren Verein? Das kann ich nicht beantworten. Als ich finde immer in dem Alter, das alles Entscheidende ist Spielpraxis. Und dann lass dir eine Klausel einbauen, ja, weil ich glaube, wenn du hingehst und sagst, okay, ich verlängere 3 Jahre, aber dafür will ich im ersten Jahr für Summe X raus, ich glaube, dass der 1. FC Köln bereit wäre, es zu machen, ja, wenn da eine ordentliche Summe drin steht. Und vor allem, wenn ich mich so gut sehe, wie dass ich sage, okay, vielleicht ist was Größeres für mich möglich oder machbar, dann kaufen sie dich auch raus. Ja, weil wenn sie dich dann unbedingt haben wollen, dann nehmen sie das Geld auch in die Hand. Und das ist ja dann auch nochmal ein Zeichen, eine Wertschätzung für dich. Aber ich weiß, was ich am 1. FC Köln habe. Und nochmal, die Tendenz und die Entwicklung des 1. FC Köln geht für mich in die absolut richtige Richtung. Ja, du hast Leute jetzt mit Kessler, der, finde ich, einen sehr, sehr guten, sachlichen Job macht. Du hast mit Kwasniok, den ich als Trainer einfach sehr, sehr schätze. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander.
Über den sprechen wir gleich noch.
Ja, genau. Aber ich mag solche Typen. Ja, mir gefällt er. Klar, ich bin auch nicht immer mit allem d'accord, was er macht, aber er ist ein Typ und ich mag Typen und er ist relativ straight. Und vor allen Dingen, alle seine Mannschaften spielen immer guten Fußball. Und das macht der 1. FC Köln eben auch. Ja. Und dann hast du über Kraus Johansen, dann mit Kaminski, das finde ich auch ein ganz spannender Spieler, zu Elmala und Ache da vorne rein. Also du hast so eine Achse, die da ist. Und nochmal, da sind ja noch ein paar Jungs verletzt und gar nicht dabei. Also das sind schon Spieler drin, die Spaß machen, die den Unterschied ausmachen. Und wichtig ist nur, dass sie eben heute zum Beispiel die positiven Dinge herausnehmen. Natürlich musst du auch an den Fehlern arbeiten, weil wenn ich das erste Tor ansehe, das ist definitiv vermeidbar. Ja, das ist ein Zweikampf, ein Luftduell, wo Baumgartner mehr oder weniger unbedrängt zum Kopfball kommt, wo man einfach nicht nah genug dran ist, nicht überzeugt genug dran. Also das Tor hätte man verhindern können. Ja? Und das sind Dinge, die musst du ansprechen, die musst du zeigen. Aber der Weg für mich, der ist absolut positiv. Und wenn Erik Martel da das sieht, und dann kommt es natürlich auch auf die Gespräche an mit den Verantwortlichen. Und natürlich, da können wir alle erzählen, was sie wollen. Es geht natürlich auch ums Geld. Wenn ich woanders hingehe, ist 10-fache verdient, wie beim 1. FC Köln, dann darf man dem Jungen auch nicht böse sein, wenn er das macht.
Ja, das ist tatsächlich so. Thielmann, finde ich auch, heute wieder ein super Spiel gemacht, auch ein wunderschönes Tor. Mhm. Und weil es so wunderschön war, fand ich es auch schön, dass es nicht abgepfiffen wurde, weil sowas sollte man dann auch mal genießen. Auch dafür zahlen Leute Geld, um solche Dinge zu sehen, wenn sie ins Stadion kommen. Dieses Traumtor, abgefälschtes Ding, und dann senkt sich der Ball da rein, das Stadion eskaliert, der Ausgleich und so weiter und so fort. Am Ende des Tages hätte es aber natürlich nicht zählen dürfen. Ne? Also du warst selber auf höchstem Niveau bei Bayern, bei Liverpool, mit denen du viel gewonnen hast, warst du Verteidiger, und in dem Fall, da kommt der Sprung in den Rücken ungesehen. Vielleicht in England lässt man sowas noch
durchgehen, ich wollte aber sagen.
In der Bundesliga eher nicht, oder?
Ich schaue wahnsinnig viel englischen Fußball, ja. Da sage ich, okay, normaler Zweikampf, aber dann schaue ich mir halt auch Mainz gegen Augsburg an, wo es für eigentlich ein Windstoß mittlerweile schon auch einen Elfmeter gibt, dann musst du es unbedingt pfeifen. Also für mich war es ein Foul, muss man fairerweise sagen, es war ein Foul, aber er hat weiterlaufen lassen und dann macht er es überragend, also wirklich tolles Tor. Und wenn so ein Kölscher Jung dann noch so ein Tor macht, das freut mich immer besonders, weil der hatte auch nicht nur rosige Zeiten beim 1. FC, sondern er hatte auch schwierige Phasen, aber er bleibt dran, er beißt sich durch, der hat so eine Galligkeit an sich, den möchte ich nicht spielen, ne? Der habe ich immer so das Gefühl, der am liebsten würde dich aus die Schuhe rausklopfen, macht er nicht, aber er strahlt so eine positive Aggressivität auch aus, und für das, dass er eigentlich ein gelernter Rechts- oder Linksaußen ist, spielt er da jetzt hat er ja Schienenspieler, Rechtsschiene nennt man das ja jetzt, gespielt, aber er hat auch schon sehr, sehr oft als rechter Verteidiger gespielt, und das zeigt ja, der Junge, der versteht den Fußball, weil normalerweise so einen Offensiven da hinten reinzubringen in dem Alter, das ist nicht ganz so einfach.
Mhm. Und deswegen an sich eine spannende Truppe, auch in der Breite ganz gut, sagst du, also etwas fürs Tabellenmittelfeld am Ende des Tages, oder?
Alles andere würde mich überraschen. Also es würde mich wirklich überraschen, wenn sie da nochmal ernsthaft in die Bredouille kommen würden. Ja, dafür, wie gesagt, sind sie mir zu kompakt, sie sind zu überzeugt, sie haben, wie ich finde, eine tolle Ausstrahlung, sie wirken homogen, sie lassen auch durch irgendwelche Widrigkeiten sich nicht auseinander dividieren. Also das sind so viele positive Faktoren, die mich einfach es nicht glauben lassen, dass du da nochmal hinten reinrutscht.
Hm. Schwebe haben wir besprochen, vielleicht als dritter Mann für den Sommer denkbar, sagst du. Ansonsten seit Elmala natürlich, auch das ist natürlich oftmals Thema. Hier bei uns im Podcast, geht ja gar nicht anders, ist der Schlagzeilenspieler, der Topstar aktuell des FC. Wir hatten in der letzten Folge Olaf Jansen, sein Ausbilder bei Viktoria Köln, im Gespräch so ein bisschen intensiver ihn als Thema natürlich nochmal gehabt. Deswegen wollen wir es heute gar nicht so groß machen, aber natürlich deine Expertise auch dazu. Wie siehst du ihn? Würdest du ihn als Julian Nagelsmann mitnehmen? Und vor allem, welche Stärken und aber auch Schwächen siehst du ihm? Vergleich mal zu Karl und so weiter. Und so fort. Das würde mich mal interessieren.
Du merkst, dass er gerade im Moment nicht das hundertprozentige Selbstvertrauen hat. Die gewisse Leichtigkeit, die er zu Beginn noch hatte, die ist ihm ein bisschen abhanden gekommen. Deswegen geht halt dann der Ball 5 Zentimeter da am Pfosten vorbei oder 5 Zentimeter am anderen Pfosten vorbei. Also das hat alles was mit Selbstvertrauen zu tun. Und das ist jetzt eben genau die Phase, wo er am meisten lernen wird. Und da muss er sich jetzt durchbeißen. Also er muss sich diese Leichtigkeit wieder zurückerarbeiten. Und wenn er das schafft, dann hat er wirklich das Potenzial, größer zu werden. Du siehst eben, wenn das hundertprozentige Selbstverständnis nicht da ist, dass er dann schon noch auch Defizite hat, auch technischer Natur, dann springt ihm halt der Ball etwas weiter weg, dann ist die Ballan- und Mitnahme nicht mehr so gut, dann ist der erste Kontakt nicht mehr so gut, wie es vielleicht noch zu Beginn war, wo alles aus einem gewissen Selbstverständnis herauskam. Es liegt an ihm, ob er mitgeht zur Weltmeisterschaft. Wenn er wieder in diese absolute Topform kommen würde, dann bin ich schon der Überzeugung, dass er dir als Spieler natürlich schon was geben kann, was du in der Nationalmannschaft so nicht hast. Diese Dynamik, diesen Mut, 1 gegen 1 draufzugehen, dieses Tempo, sind dann schon gewisse Dinge, weil die haben wir in Deutschland nicht so oft. Ja? Und deswegen sind wir ja alle so begeistert von dem Jungen, ja? Weil wir haben sie eben früher ja, aber heute haben wir sie nicht mehr so. Und deswegen ist es ja auch ein Traum, ihn da spielen zu sehen. Aber wie gesagt, er muss lernen, genau in den Phasen, wo es mal nicht ganz so leicht von der Hand geht, dann eben trotz alledem seinen Job zu machen, diese technischen Sachen besser wieder hinzubekommen. Ja, und das kann man trainieren. Cedric, das kann man trainieren, das ist Fleißarbeit, jeden Tag 10 Minuten, Viertelstunde extra dranhängen, technische Sachen machen, du wirst sehen, du entwickelst dich innerhalb kürzester Zeit wieder weiter und da liegt's an ihm, ja, und paar Dinge haben mir in der Vergangenheit eben da nicht so ganz gut gefallen, auch von seiner Körpersprache, das hat mir nicht gefallen und nochmal, ich schätze Lukas Kwasiok schon als ein Trainer ein, der schon genau weiß, was er tut und wenn er ihn dann eben auch mal draußen lässt, dann macht er es nicht, um ihn zu ärgern, sondern dass in dem Moment natürlich ein anderer Spieler vielleicht einfach etwas besser in Form ist oder es etwas für ihn, für das, was er gerade einfordert, der bessere Spieler ist. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich an dem Spieler zweifle, sondern für das Spiel. Und dann ist trotzdem wichtig, dass ich, okay, nochmal, ich wünsche mir als Trainer, dass er nicht zufrieden ist, ja, aber dass er sich dann wieder so besinnt und so fokussiert, dass wenn ich komme, dass ich dann wieder der Unterschiedsspieler bin, wie er es ja schon oft auch gezeigt hat. Und dass die Fans natürlich den jeden Tag sehen wollen, ist ja auch klar. Aber sie sehen ihn halt auch nicht jeden Tag im Training. Ja? Und da muss man dann dem Trainer schon auch mal vertrauen, dass er da das Richtige macht. Und so schätze ich ihn, weil ich finde, er hat einen guten Mix. Er bringt ihn, er schmeißt ihn rein von Anfang an. Er lässt ihn durchspielen, er holt ihn mal früher raus. Er lässt ihn draußen, bringt ihn mal früher, bringt ihn mal später. Also ich finde, dass da ein ganz guter Mix ist. Und für das Alter macht er schon, finde ich, sehr viele Spiele. Und ja, und klar, und wichtig wird es für ihn jetzt sein, die letzten paar Monate jetzt eben wieder in die Verfassung zu kommen, dass er es eben auch dann verdient hat, mitzugehen.
Also wir fassen zusammen, wenn er die Topform wieder bekommt und auch halten kann, dann könnte er ein Kandidat sein für dich. Er ist jemand, wo du sagst, den muss man hier und da mal eben entsprechend bringen, muss ihn aber eben nicht von Anfang an bringen. Das wird ja auch immer gefordert. Also warum steht er nicht in der Startaufstellung? Der muss den doch immer von Anfang an bringen. Du sagst eben auch als jemand, der auch schon auf hohem Niveau gecoacht hat, Hoffenheim, Australien, in der Schweiz und so weiter, sagst du, nee, den muss er eben nicht von Anfang an bringen. Und du sagst, wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen Elmala und Karl,
Lennart Karl ist halt, er ist definitiv für mich der bessere Fußballer. Weil auch Lennart Karl, wenn er nicht in der optimalen Verfassung ist, er ist technisch besser, er ist sauberer. Und das muss Elmala noch lernen, ja. Und das meine ich. Und das kann man. Wenn er einigermaßen smart ist, da würde ich mir meinen Co-Trainer holen und sag, du, ey, spiel mal, ich muss mal meinem ersten Kontakt besser arbeiten. Komm, spiel mal den Ball so. Paar schwierige Bälle einbauen, dass ich es schaffe, technisch den Ball sauber mitzunehmen, ja. Und im Training, bumm, da kann ich das alles üben. Da muss er für mich noch ein bisschen mehr extra Arbeit machen. Das hat Lennart Karl so mehr oder weniger ein bisschen in die Wiege reingelegt bekommen. Mhm. Nur wenn El Mala es schafft, wieder in seine Topform zu kommen, dann bringt er natürlich eine Komponente mit. Da ist er dann wiederum besser wie Lennart Karl, weil er eine ganz andere Dynamik hat. Mhm. Er hat eine ganz andere Dynamik und einen ganz anderen, in der Beziehung, ja klar, aufgrund der Dynamik einen ganz anderen Zug zum Tor. Und da hat dann er wieder seine Stärken. Ja, ich will die beiden gar nicht vergleichen, weil für mich sind sie so ein bisschen unterschiedliche Spieler. Ja, Lennart Karl ist so ein, für mich so ein Zehner-Typ. Ja. Also so ein, der durchstecken kann, der selber einen Abschluss geht, der die Bälle verteilen kann. El Mala ist für mich ein so ein klassischer Linksaußen, ja, den du anspielst und dann geht der mit Tempo auf den Gegenspieler zu, geht außen vorbei, geht innen vorbei, dann kommt der nächste, dann findet er auch da wieder eine Lösung, wie er dann trotz alledem trotzdem im Tempo bleiben kann und dann eher auf den Abschluss geht, aber eben auch wenn er es schafft, dann eben mit Tempo an die Grundlinie kommt, dann eben doch mal zurücklegt, reinflankt, um dann seine Mitspieler zu bedienen. Und da hat er natürlich eine brutale Waffe, ja. Und das sehe ich bei Lennart Karl jetzt nicht so, ja. Der ist ein anderer Spielertyp. Aber vom Grundsatz her ist Lennart Karl für mich im Moment noch technisch versierter, technisch sauberer. Aber das ist alles eine Trainingssache und ich weiß nicht, warum er das nicht hinbekommen sollte.
Ja. War jetzt auch mehr so nach dem Motto, wenn es nur noch einen Platz gibt im DFB-Kader, macht man es dann so oder so. Nee, deswegen, ich habe es extra offen gelassen, ja. Weil dass sie nicht die gleiche Position spielen, ist klar. Aber ich finde es da einfach mal interessant, weil die ja so ein bisschen auch diese gleiche, ne, also ein bisschen wie der Phönix aus der Asche, diese gleiche Story
toll,
haben.
Toll, so toll, dass mal wieder zwei so junge haben. Ja, genau, das macht Spaß.
Und beide im Fokus und beide eben auch. Und
dann musst du als Bundestrainer abwägen, was brauche ich jetzt mehr? Brauche ich mehr denjenigen, der vielleicht im engen Raum nochmal was kreieren kann? Dann würde ich sagen, dann nimm lieber Lennart Karl mit. Mhm. Oder brauche ich jemand, dass, wenn ich 20 Minuten Verschluss, es brennt ein bisschen, ich brauche jetzt nochmal Tempo auf den Außen, ja, dann musst du ihn mitnehmen. Ja? Ja. Das, deswegen kann man die zwei schlecht vergleichen. Klar, ich bin erstmal froh, dass wir zwei wirklich so tolle Talente in dem Alter haben. Und dann liegt's daran, was brauche ich? Ja? Mhm. Brauche ich einen Lennart Karl, wenn ich einen Wirtz und Musiala habe? Oder brauche ich jemand, wenn ich Sané und weiß gar nicht wer noch? Eben, da fängt schon an. Außen haben wir nicht so viele, ja, wo dieses Profil mitbringen, was El Mala hat. Und ja, deswegen glaube ich, dass wenn er da wieder in die Form kommt, dass er da schon große Chancen hat, da mitzugehen.
Ja. Sollte er beim FC bleiben? Mit seinen 19 Jahren über den Sommer hinaus?
Ja.
Weil auch da sagen ja viele, ja gut, bei der Form, die er hat, da ist er im Sommer weg.
Und der kann sogar die doppelte Ablösesumme reinschreiben wie Erik Martel. Wenn dich dann einer will, der bezahlt das. Ja. Wenn du da 60, 70 Millionen reinschreibst, wenn der so weitermacht wenn der so weitergeht in seiner Entwicklung, wenn er noch sauberer wird, ja, wenn er das alle die Dinge, was ich angesprochen habe, wenn er das hinbekommt, ja, dann kommt definitiv ein englischer Verein, kommt ein spanischer Verein, der legt dir 70 Steine hin und sagt so, der Junge, den brauchen wir jetzt halt. Und ich würde es ihm wirklich raten, bleib beim FC. Du wirst deine Spiele machen. In dem Alter brauchst du Wettkampfhärte, ja. Du brauchst Männerfußball im Körper. Alles andere kommt. Da musst du dir keine Sorgen machen. Und die Entwicklung vom 1. FC Köln ist doch absolut positiv. Also wenn ich jetzt nicht ganz blind bin auf den Augen, sehe ich doch, hey, die haben schon dieses Jahr einen tollen Kader hingestellt. Ja, warum sollen sie es nächstes Jahr schlechter machen? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also die werden sich wieder Gedanken machen, auf welchen Positionen brauchen wir. Und dann werden sie auch nur was machen, wenn sie da überzeugt sind, der ist besser wie den, wo wir haben. Also du wirst dich ja stetig weiterentwickeln in die positive Richtung und da musst du als junger Spieler, da musst du ruhig bleiben, weil du brauchst Einsatzzeiten, du brauchst diese Wettkampfhärte und hey, nochmal, es gibt Schlimmeres wie im Kölner Stadion aufzulaufen, wenn da jetzt mal 50.000 Wahnsinnige deinen Namen rufen.
Ja, okay, also er soll bleiben, wäre eine Option für die WM und hat aber noch so ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Das zu El Mala. Ausführlicher will ich es bei ihm gar nicht machen, außer vielleicht der Zusatz, was er eben auch braucht, ist eben auch auf Strecke einen guten Trainer. Und den hat er jetzt offensichtlich mit Lukas Kwasniok, der das praktisch ja wunderbar übernommen hat, das Erbe von Olaf Janssen bei Viktoria Köln. Denn du bist überzeugt von ihm. Du findest ihn gut als Typ. Vielleicht mal so ein bisschen deine Meinung zu ihm mal so ein bisschen ausführlicher. Lass ihn gerne mal jetzt mal kurz Thema Thema sein, Lukas Kwasniok, in seiner Art, wie er coacht, in seiner Art, wie er sich verkauft, in seiner Art, wie er hier und da vielleicht auch mal polarisiert. Und was mir gerade hängen geblieben ist, du hast schon vorausgeschickt, was dir sehr an ihm gefällt. Er ist jemand, der lässt immer schön Fußball spielen. Stichwort Paderborn, Stichwort davor auch schon Saarbrücken, genau. Jena. Das sind so seine Stationen in den letzten Jahren gewesen. Also er steht für eine Art Fußball. Und ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was man bei dem Trainer immer sehen muss. Seine Handschrift, seine Philosophie und vor allem, dass er es eben schafft, das auch in die unterschiedlichen Vereine mit reinzubringen. Weil dann ist es ja wirklich Trainer-DNA.
Absolut. Und vor allem, was mir eben so gut gefällt, weil ich es halt sehr, sehr oft in einer anderen Art und Weise sehe, er traut sich Fußball zu spielen. Ja? Er will, dass seine Mannschaft Lösungen nach vorne findet, ja? Dass er einen Angriffsfußball zeigt. Ja? Ich kann diesen Fußball nicht mehr sehen. Wir stellen uns bis zur Mittellinie zurück und versuchen irgendwann auf einen Fehler zu warten, dass wir umschalten können. Nein, er versucht selber auch aktiven Fußball zu spielen und deswegen habe ich so eine hohe Meinung von ihm. Natürlich kann ich drüber diskutieren, muss er jetzt da ein Trikot anziehen auf der Auswechselbank, was ich ein bisschen albern fand. Aber gut, wenn er das will, dann soll er es machen. Das tut ja keinem weh. Ja? Und natürlich sind ein paar Aussagen mit dabei, wo du sagst, naja, ich glaube, das hätte er sich jetzt auch sparen können, aber er ist ein Typ, er sagt, was er denkt und solche sind mir doch zehnmal lieber wie diese ganzen glattgebügelten, die da, wo du immer denselben Sums hörst und wir sehnen uns doch nach Typen, ja, wir verlangen immer, wo sind denn die Typen, gerade wenn es nicht läuft, ja, wo sind die Typen, ja, dann kommt einer und sagt mal was und oh, das darf er aber auch wieder nicht machen, come on, also ich finde die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, die Art und Weise, wie er es immer wieder schafft, Spieler auch besser zu machen, das ist für mich eben auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium an einen Trainer, dass er eben auch es schafft, immer wieder Spieler auch besser zu machen. Das macht er und da verfolge ich ihn eben schon sehr, sehr lange. Saarbrücken ist ja nicht so weit weg von hier, wo ich jetzt gerade zu Hause bin. Paderborn habe ich viele Spiele gesehen, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass du mit so einem Verein jedes Mal da wieder da oben mit dabei bist und vor allem noch mit den attraktivsten Fußball spielst in der zweiten Liga und jetzt eben 1:1 übernommen. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht von der Power und von der Wucht der Stadt. Ich glaube, da ist er auch ja etwas gereift und ein bisschen vorsichtiger geworden. Er ist jetzt zieht er auch mal eine Jacke an, ist nicht mehr nur mit dem Trikot da.
Wie heute zum Beispiel.
Aber nochmal, das sind für mich so Nebendinger, die interessieren mich nicht, wie da einer draußen rumhupft. Ich finde seine Interviews gut, ja, weil er ist klar, er sagt auch mal was, wo dem einen oder anderen vielleicht auch mal nicht gefällt. Ja, das also wahrscheinlich Außenminister wird er nicht von Deutschland. Diplomat können wir sich mit Sicherheit auch ein bisschen anders verhalten, aber genau das gefällt mir. Das ist ein Typ, der, glaube ich, ein großes Herz auch hat. So strahlt er zumindest auf mich aus. Der wirklich versucht, gerecht zu sein zu allen und die Art und Weise, wie er eben Fußball spielen lässt, das gefällt mir und deswegen schätze ich ihn sehr.
Er ist jemand, der ja, auch, du hast gerade gesagt, in Köln so ein Stück weit reift und vielleicht auch die eine oder andere Aussage tätigt, wo du sagst, muss jetzt nicht unbedingt sein. Was mir hängen geblieben ist, er hat sowohl in der Vorbereitung auf die Saison im Sommer als eben auch im Winter in der Öffentlichkeit den Medien gegenüber den ein oder anderen oder den Kader an sich auch mal angezählt. Mit Aussagen wie zum Beispiel, ich glaube, das war nach dem Testspiel gegen Fortuna Köln im Sommer, da haben einige, Klammer auf, noch, Klammer zu, kein Bundesliga-Niveau. Oder jetzt im Winter, wir haben nicht die Spannung, die wir brauchen, also jetzt nicht Wort, aber sinngemäß. Warum macht man das der Presse gegenüber? Warum spricht man das nicht nur intern an? Ist das ein Instrument, was du auch mal spielen kannst als Trainer, wo du sagst, das hat absolute Berechtigung, dann kann man über die Außen praktisch nochmal mehr die Mannschaft in die Pflicht nehmen? Oder sagst du, naja gut, also warum die Presse mit reinnehmen, wenn man das auch doch rein intern lösen könnte?
Der wird es vielleicht schon intern versucht haben zu tun und hat gemerkt, es verändert sich nichts. Das kann natürlich schon auch sein. Und dann sagst du auf einmal so, Moment einmal, so geht's nicht. Wenn wir so weitermachen, dann spielen wir definitiv gegen den Abstieg. Und er hat doch alles richtig gemacht. Also die Mannschaft erweckt für mich zumindest den Eindruck, sie gibt alles.
Ja.
Ist eigentlich die Mindestanforderung, ja, das sollte eigentlich jeder Profi dann eben auch im Nachhinein dann von sich sagen können, dass ich alles auf dem Platz gegeben habe, aber sie wirkt für mich, nochmal, sie sind heute auch wieder 3 Kilometer mehr gelaufen als Leipzig. Und Leipzig ist jetzt keine faule Mannschaft. Also die wollen, die geben Gas. Und das ist ein Mittel. Darfst du natürlich nicht zu oft machen, aber ich habe doch dasselbe bei der Hertha mal gemacht. Ja, die sind abgestiegen, ich komme dorthin, dann ist gleich vom Verein natürlich auch groß ausgesprochen worden, ja, der sofortige Wiederaufstieg. Dann komme ich zum ersten Training, wir machen die ersten Tests und die Werte waren katastrophal. Mhm. Katastrophal. Und dann habe ich auch in der Öffentlichkeit gesagt, ja, Moment einmal, kein Wunder, dass die abgestiegen sind. Wenn ich mir die Werte anschaue, ja, da wirst du nicht einmal Kreisligameister. Ja, die hatten nichts drauf und haben auch nichts gelernt, in der Sommerpause vielleicht da mal anzufangen, sich vielleicht mal ein bisschen bessere Shape zu bekommen. Und ja, und dann gab es eine Anzählung von außen, es gab eine Anzählung von mir auch von innen. Und dann haben wir halt gearbeitet. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass Lucas quasi genau dasselbe getan hat. Er wird es innen getan haben, er wird es nach außen getan haben. Und vor allen Dingen, was dann noch viel, viel wichtiger ist, er hat dann auch im Training richtig Gas gegeben, weil sonst kannst du nicht so auflaufen, wie sie heute aufgelaufen sind.
Ja, das stimmt allerdings. Also absolut beeindruckend auch die letzten Wochen. Also das Kalenderjahr ging ja schon gut los. Ja, was heißt gut los mit einem Punkt? Jetzt habe ich hier nochmal vor mir in Heidenheim. Ist ja immer so viel auch zwischendurch und englische Wochen, da vergisst man gerne mal die Reihenfolge. Dann gegen Bayern mal wieder ein guter Auftritt. Gegen Mainz gewonnen, zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, knapp in Freiburg verloren zwischendurch. Aber so diese, wo du sagst, das sind die 6-Punkte-Spiele, die ziehen sie. Und gegen Leipzig ist ja dann schon auch eher zumindest vom Papier so eine Art Bonusspiel. Aber auch da merkt man, man ist absolut in Schlagdistanz und kann eben aus diesen Spielen, das sagtest du gerade, lernen. Und wie schnell sie lernen, das werden wir denn jetzt sehen. Denn die Gegner, die jetzt kommen, sind ja auf der gleichen Ebene wie Leipzig. Das ist in Stuttgart und gegen den aktuellen Tabellendritten TSG Hoffenheim, auch wenn die jetzt verloren heute mit 1-5 in Bayern, aber das ist schon so ein bisschen gleiche Kategorie und das sind dann auch wieder so Spiele, an denen du wachsen kannst, weil am Ende des Tages, so vom Kopf her, gibt's ja eigentlich keine bessere Position. Ne? Also du hast nichts zu verlieren, du bist vom Papier her nicht die Mannschaft, von der man zwingend einen Sieg erwartet. Das heißt, du kannst relativ befreit aufspielen. Oder sagst du, nee, das sagt man zwar so, aber wie ist das eigentlich komplett anders?
Ja, das sagt man immer so gerne, man kann befreit aufspielen. Nein, du stehst in jedem Spiel unter Druck. Ja, weil du ohne Druck kannst du keine Leistung bringen. Du brauchst diesen Druck auch. Ja, und wichtig ist, dass es ein positiver Druck ist, ja, dass du dich selber nicht jetzt verunsichern lässt, dass du jetzt eben verloren hast, sondern dass du diese vielen, vielen positiven kleinen Dinge, wo du heute gut gemacht hast, dass du die mitnimmst. Wie gesagt, das erste Tor, sowas musst du verhindern, ja, weil das sind zu einfache Gegentore, dann läufst du wieder hinterher. Aber das kann man abstellen, das ist jetzt kein Hexenwerk. So, und dann hast du natürlich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass der VfB Stuttgart mehr zu verlieren hat wie der 1. FC Köln. Und trotzdem muss ich als 1. FC Köln mit einer 100-prozentigen Überzeugung, mit einer 100-prozentigen Einstellung, mit einer 100-prozentigen Hingabe, Leidenschaft an die ganze Sache rangehen, weil sonst ist der VfB spielerisch zu stark. Und dann nehmen die mich auseinander. Aber wenn ich es schaffe, da in die Zweikämpfe zu kommen, diese Bereitschaft wieder zu haben, 3 Kilometer, vielleicht 4 Kilometer mehr zu laufen, wie der VfB, ja, dann kann ich dem VfB schon auch wehtun. Weil nochmal, ich habe dann schon die Spieler auch, die vielleicht jetzt, werde ich fußballisch nicht dominant sein, weil der VfB ist sehr auf Ball Besitz aus ist. Also ich werde mehr Defensivaufgaben haben. Ich muss vielleicht auch mal mehr leiden. Ich muss mal mehr hinterherlaufen. Aber ich habe dann schon Möglichkeiten im Umschaltspiel dem VfB extrem weh zu tun. Das hat man ja gestern auch in St. Pauli gesehen, wo sie sehr dominant zwar waren, was den Ballbesitz anbetraf, aber in den Umschaltmomenten dann schon auch ins Schwimmen kamen. Und das sind natürlich schon Möglichkeiten. Und das wird mit Sicherheit Lucas quasi auch seiner Mannschaft zeigen. Aber ich kann jetzt nicht befreit aufspielen, weil das ist Bullshit. Also das habe ich in meiner ganzen Karriere nie erlebt, auch wo wir schon deutscher Meister waren. Im nächsten Spiel musst du eine Anspannung haben. Die hatten wir nicht und deswegen haben wir dann auch verloren.
Ja gut, aber Markus, da muss man schon auch fairerweise sagen, du warst immer im Team des Favoriten.
Ja, und trotzdem, wenn du dann schon deutscher Meister, wir waren ja mal 5 Spieltage vor Schluss deutscher Meister, es fiel eine Spannung ab und danach haben wir gespielt wie die Würste, ja? Weil das war grauenhaft, ja, weil dieser Druck war weg und dann denkst du dir, ja, jetzt können wir befreit aufspielen, einen Scheißdreck haben wir gemacht, deswegen vergiss es. Ihr braucht Fokussierung, ihr braucht diese Anspannung, weil sonst kannst du nicht performen.
Ja, haben wir das auch geklärt. Übrigens, wo du es gerade ansprichst, FC Hollywood.
Ja.
Ja, da gibt's ja immer noch die Doku, glaube ich, ja, vom ZDF ja, gedreht, ja, ne? Also kann man auch in der Mediathek finden.
Empfehlenswert. Sehr lustig.
Das ist dieser Scheiß, der zum Teil gespielt wurde, trotz der zum Teil weltbesten Spieler zu der Zeit im Kader. Aber das ist eine andere Story. Sehr, sehr viel unterhaltungswert. So, aber trotzdem, jetzt mal ganz kurz in die Perspektive der kommenden Gegner. Stuttgart. Hoffenheim. Weil da kannst du dich ja auch viel mehr reindenken. Du hast lange Jahre sehr erfolgreich beim FC Bayern gespielt, bist dann auf die Insel gewechselt, hast mit dem FC Liverpool viel gewonnen, sämtliche Cups und so weiter, also immer auch bei den Top-Teams. Und wie war denn das dann, wenn zum Beispiel du im Kader des FC Bayern standst und dann kam der 1. FC Köln oder der VfL Bochum oder wie auch immer, oder wenn du mit Liverpool gegen Brentford oder sonst wie gespielt hast, also gegen diese Mittelfeldteams, war das dann immer nochmal irgendwie auch was anderes für den Kopf als zum Beispiel gegen Man City, Arsenal, wie auch immer?
Ja, logisch. Es ist natürlich leichter oder war für mich zumindest immer leichter, gegen diese Top-Mannschaften zu spielen, weil du wusstest, du musst eine Top-Leistung abliefern, damit du eine Chance hast, das Spiel zu gewinnen. Und das war mein großes Glück. Ich konnte das Gott sei Dank relativ oft. Ja, die schwierigeren Spiele für mich waren eben genau diese Spiele, wo jeder von dir erwartet, dass du gewinnst, ja, dass du dich schlägst. Ja. Jetzt sage ich mal Köln zu Hause gegen Hoffenheim. Du weißt zwar, mit Hoffenheim kommt eine Top-Mannschaft, aber vom Namen her ist es jetzt nicht der Brüller. Ja? Und du spielst zu Hause und dann ist die Erwartungshaltung halt schon so, dass du, also die sollte man schon schlagen. Ja? Und so einfach ist es halt nicht. Ja? Und dementsprechend ist das schon zwei schwierige Aufgaben. Klar, beim VfB, die haben jetzt in St. Pauli verloren, die wollen was gut machen.
Genau.
Und
aber genau diese Perspektive, wollte ich mal ganz kurz die Perspektive des Gegners, der jetzt auf den 1. FC Köln.
Ach so, jetzt auch wie erst FC Köln. Nein.
Weil vom Papier her, rein von der Tabellenkonstellation, sind Stuttgart und Hoffenheim natürlich jetzt erstmal die Favoriten.
Das schon. Nichtsdestotrotz ist der 1. FC Köln trotzdem ein großer Name.
Okay.
Das ist leichter. Ja. Also es ist leichter, gegen den 1. FC Köln zu spielen, wie jetzt gegen eine Mannschaft, gegen
Wolfsburg.
Ja, Wolfsburg, was haben wir da noch?
Augsburg.
Ja, sowas. Ja. Da ist es schwieriger. Mhm. Weil nochmal, der 1. FC Köln ist Tradition pur. Es ist eine große Fußballstadt, ein großer Fußballclub, und dementsprechend wird's dem VfB und den Hoffenheimer nicht schwerfallen, sich zu motivieren.
Okay. Und wenn du jetzt tippen müsstest, was kommt raus? Wie viele Punkte von möglichen 6 holt der FC?
Ich sage jetzt, wir holen 3. Also tut mir leid, liebe FC-Fans, ich bin halt nach wie vor auch eine VfB-Nase. Ich mag den einfach wahnsinnig gerne. Wir brauchen die Punkte für die Champions League und ihr holt dafür die Punkte gegen Hoffenheim, weil dann können wir sie überholen. Also das wäre doch eine absolute Win-Win-Situation.
Wenn das immer mal so wäre, ne?
Das wäre schick.
Gut, dann nutzen wir die letzten 2-3 Minuten des Podcasts, um so ein bisschen perspektivisch zu denken. Du hast gerade die Entwicklung auch 1-2 Mal angesprochen, die Entwicklung des 1. FC Köln, die als Aufsteiger extrem gut ist. Der Trainer schafft es, einzelne Charaktere zu verbessern. Die Mannschaft zeigt, dass sie gegen Top-Mannschaften eben auch mithalten kann, rein spielerisch. Trotzdem ist noch so ein bisschen Potenzial nach oben da, aber alles Dinge, die erlernbar sind. Was für eine Prognose stellt zu dem 1. FC Köln aus, sagen wir jetzt mal so, für die nächsten 3 bis 5 Jahre?
Also in den nächsten 3 bis 5 Jahren würde es mich nicht überraschen, wenn sie ja im 4., 5. Jahr um die Europacup-Plätze mitfighten würden. Also wenn die Entwicklung so weiter fortgeführt wird, eben in diesen, wie ich finde, sehr gesunden Schritten, dann würde es mich nicht überraschen, wenn sie im 4., 5. Jahr um die Europacup-Plätze mitspielen würden.
Und das war ein so schönes Schlusswort für alle FC-Fans, die jetzt hier zuschauen, dass ich sagen würde, damit beenden wir's. Und ich darf mich bedanken für deine Expertise zum 1. FC Köln, Markus, von dem ich ja weiß, dass du ihn weiterhin auch sehr intensiv weiterverfolgen wirst, den 1. FC Köln, den Club, der dich durch eben unter anderem Toni Polster sehr viel gelehrt hat.
Ja, sehr viel gelehrt hat.
Ja, das sind die schönen Stories des Fußballs, die nimmt man mit ins Leben, ne?
Ja. Und nicht nur er, also Ike Hässler, da waren ja viele tolle Spieler da, also.
Ja. Und ich habe gelernt, früher war Trash Talk noch so ein bisschen anders.
Ja.
Also, wenn man heute über Trash Talk, da wird ja immer die ganze Familie beleidigt. Ja. Das war damals noch nicht ganz so krass, oder gab es wahrscheinlich auch, aber nicht beim Toni.
Aber nicht beim Toni.
Okay, gut, haben wir das auch. Super. Ja, dann nochmal vielen Dank. Vielen Dank an euch fürs mit dabei sein. Und ich würde sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne bis nächste Woche. Anderer Gast, anderer Themenschwerpunkt. Aber natürlich geht's immer um den ersten FC Köln hier bei Geschichten vom Geisbockheim, der Sky Sport FC Podcast. Und für diese Woche soll es das erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch eine tolle Woche mit viel Gesundheit und guter Laune. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, servus.
Geschichten aus dem Geisbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.